This podcast is brought to you by LMU Munich.
Willkommen zur Tonspurforschung. Wie jeden Monat habe ich mich mit meinem Aufnahmegerät auf den Weg in ein Institut der Ludwig-Maximilians-Universität gemacht. Dieses Mal mit einem sehr aktuellen Hintergrund. Ein Schreckgespenst geht nämlich um. Eine Krankheit. Sie pirscht sich heimtückisch an und gibt uns keine Chance, gegen sie zu überleben. Ich spreche jetzt nicht von AIDS oder Krebs, sondern von Alzheimer. Die schleichende Vergesslichkeit trifft vor allem alte Menschen. Ronald Reagan war ein prominenter Patient. Und daher machen wir jungen Menschen uns noch keine großen Sorgen darum. Ist vielleicht auch besser so, denn sie wird viele von uns noch früh genug treffen. Das erzählt mir der Biochemiker Professor Christian Haas, der auf dem Gebiet der Alzheimer-Forschung erstaunliche Entdeckungen gemacht hat. Dazu später mehr. Jetzt nähern wir uns erst einmal dieser Krankheit.
Also das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, ist dramatisch hoch. Jetzt gehen wir mal von der Bevölkerung Münchens aus und gehen mal davon aus, dass die Bevölkerung Münchens alle jetzt plötzlich 80 Jahre alt werden. Dann müssen wir annehmen, dass jeder zweite bis dritte die Alzheimer Erkrankung bekommt. Und das ist einfach mit Abstand die häufigste Form der Demenz. Das, was man früher so als Verkalkung oder Altersvergesslichkeit bezeichnet hat, das ist eigentlich zum größten Teil Alzheimer.
Und es betrifft uns natürlich jetzt mehr als vor 200 Jahren, weil wir älter werden.
Ganz genau, das ist der einzige Grund. Okay. Und evolutionär gab es keinen richtigen Druck drauf. Ist klar, die Menschen, die Alzheimer bekommen, die sind ja nicht mehr geschlechtlich aktiv. Das heißt, die können sie nicht vermehren. Damit kann die Evolution da nicht eingreifen. Ne? Das heißt, in dem Fall hat die so eine Krankheit ein leichtes Spiel.
Die Evolution kann also nichts dagegen tun. Wobei, gibt es nicht auch junge Alzheimer-Patienten?
Gibt's auch, ist aber extrem selten. Das sind genetisch vererbte Fälle, wo in der Familie die Alzheimer-Erkrankung weitervererbt wird. Dann als extrem aggressive Variante, da können junge Leute im Alter von 30 bis 40 oder sogar noch jünger die Alzheimer-Erkrankung bekommen. Wenn die entsprechende Mutation im Gen haben, gibt's auch kein Entkommen. Die werden die Krankheit mit Sicherheit bekommen. Jetzt ist es aber nicht so, dass man denken sollte, naja, mein Großvater, meine Großmutter, die hatte Alzheimer gehabt. Ja, jetzt kriege ich das auch, weil es in der Familie war. Das ist was völlig anderes. Das sind wirklich, wie gesagt, extrem aggressive Fälle, die sehr, sehr früh auftreten und in Familien niemals übersehen werden. Also das sieht jeder Arzt sofort, jeder Familie erkennt das sofort und die Familien sind auch bekannt. Also ich glaube, in München gibt es momentan eine oder zwei Familien, wenn überhaupt.
Ein dramatisches Schicksal, wenn man sich das mal vorstellt. Der völlig gesunde Mensch weiß, dass er in jungem Alter an Alzheimer erkranken wird und noch dazu an einer sehr aggressiven Form. Und dagegen kann er nichts tun. Genau diese Menschen wären dankbar, wenn es Studien gäbe mit Medikamenten, denn eine andere Hoffnung haben sie derzeit nicht. Doch diese Fälle des jungen Alzheimer sind selten. Es sind zwar nur Schätzungen, aber diesen zufolge leiden allein in Deutschland rund 700.000 Menschen an der normalen Alzheimer-Krankheit, also an der Form, die alte Menschen trifft.
Die Krankheit fängt eigentlich an mit einer relativ milden Schwäche des Kurzzeitgedächtnisses. Es kommen Wortfindungsstörungen vor, man findet keine Namen mehr oder auch Orientierungsschwäche ist also sehr, sehr beliebt. Man findet sich im neuen Gebäude, zum Beispiel bei einem Arzt und weiß gar nicht mehr, wie man rauskommt. Oder man weiß auch gar nicht mehr, wieso man dahin sollte. Das Schlimme und das Tragische ist natürlich, dass die Patienten in dem Stadium das mitbekommen. Und dann oft auch heftige Depressionen haben, weil sie natürlich genau merken, was mit ihnen geschieht.
Und sie wissen auch, dass man nichts dagegen tun kann. Was passiert in einem Alzheimer-kranken Gehirn?
Also ganz offensichtlich, wenn man sich mal ein Alzheimer-Gehirn anschaut, im Vergleich zu einem Kontrollgehirn, das Gehirn schrumpft regelrecht. Das ist zum einen ein Wasserverlust natürlich, wir alle wissen, alte Leute trinken nicht gerne. Und zum anderen ist es ein Nervenzellverlust, ein ganz, ganz massiver Nervenzellverlust. Und der wird hervorgerufen durch ein kleines Molekül, kleines Eiweiß, das als Nervengift regelrecht dient. Und dieses Eiweiß hat die dumme Eigenschaft, mit sich selbst zu verklumpen und bildet irgendwann die Plaques.
Die Krankheit ist schon seit 1906 bekannt. Damals wurde sie von Alois Alzheimer entdeckt. Zu ihm kam in Frankfurt eine 50-jährige Frau namens Auguste Deter und er diagnostizierte eine präsenile Demenz bei ihr. Ein Foto der Frau hängt im Büro von Professor Haas. Sie hat ein zerknittertes Gesicht, das einer 80-Jährigen gehören könnte. Der Blick geht leer geradeaus, die Hände sind gefaltet, das Haar strähnig und dünn.
Es war jetzt zum ersten Mal, dass man so einen Patienten gesehen hat mit fortschreitendem Gedächtnisverlust. Und er wollte das einigermaßen hieb- und stichfest dokumentieren und hat die Idee gehabt, na, ich hole die einfach alle paar Wochen in die Klinik und stelle immer wieder die gleichen Fragen. hat sie gefragt, was sie heute früh gegessen hat, wie ihr Mann heißt, wann sie geboren ist und so weiter. Und hat es jedes Mal akribisch aufgeschrieben und ganz schnell festgestellt, dass es immer schlechter und schlechter wurde. Mhm. Und im Prinzip ist das genau die Technik, mit der heutzutage ein Arzt in der Klinik den Alzheimer feststellt. Es gibt einen Fragenkatalog, bestehend aus 30 Fragen. Und die sind ganz einfache Fragen. Welchen Tag haben wir heute? Wie heißt unser Präsident? Oder in unserem Fall, wie heißt unser Kanzler? Also ganz einfache Dinge, die also jeder Mensch sofort beantworten kann. Und dieser Test wird benutzt weltweit, um das Fortschreiten einer Demenz zu verfolgen. Und spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle momentan bei den Behandlungsstudien mit den neuen Medikamenten.
Es war aber eine sehr, sehr junge Patientin, also eigentlich keine typische Alzheimer-Patientin mit um die 50, oder?
Ja, da hat man noch ein bisschen drüber gerätselt. Ob die vielleicht eine genetische Veränderung hat, hat man sogar nachgeschaut. Das kann man ja machen, wenn man die Genschnitte noch da hat, mit modernen Techniken heutzutage. Das war nicht der Fall, aber ich schätze schon, irgendeinen Risikofaktor wird die gehabt haben. Also das ist schon relativ ungewöhnlich so früh. Die ist natürlich deswegen aufgefallen, dass da hat er das Glück gehabt. Ich glaube, sonst wäre es ihm gar nicht so sehr aufgefallen. Sonst hätte er das irgendwie so als Altersschwachsinn damals abgetan.
Als Auguste Deter starb, ließ Alois Alzheimer sich ihr Gehirn nach München schicken, wo er mittlerweile arbeitete, und sezierte es und fand darin Veränderungen vor. Die sogenannten Plaques. Das Gebäude, in dem diese Entdeckung gemacht wurde, liegt ein paar Straßen weiter, im Klinikviertel um das Sendlinger Tor. Christian Haas kann es von seinem Fenster aus sehen. Ein schöner Ansporn, um die Forschung weiterzutreiben.
Plaques sind Ablagerungen im Gehirn, die man bei jedem Alzheimer-Patienten findet. Die hat Alois Alzheimer schon damals vor 100 Jahren gefunden und die sind absolut typisch. Also es gibt meines Wissens keinen einzigen Alzheimer-Patienten, der die Plaques nicht hat. Aber wie gesagt, dummerweise, die Nonnen, die geistig noch total fit waren, die hatten die Plaques auch. Und daraus kann man natürlich jetzt boshaft schließen, die Plaques spielen keine Rolle für die Krankheit. Finde ich etwas übertrieben. Was wir in der Zwischenzeit allerdings wissen, ist, dass die Vorstufen der Plaques, die man mikroskopisch nicht sehen kann, weil die zu klein sind, dass die die eigentliche Rolle bei dem Untergang der Nervenzellen spielen und die Plaques wahrscheinlich nur irgendwelche Ablagerungsprodukte sind, die über die Zeit entstehen aus diesen Vorläufern, die aber selbst die Zelle nicht töten.
Welche Nonnen? Ganz einfach. Es gab eine faszinierende Studie, die bis heute weiterläuft. Forscher haben sich nämlich Ordensschwestern vorgeknöpft. Und zwar, weil sie sehr ähnlich leben und sehr alt werden. Sie sind Nichtraucherinnen, sie trinken kaum Alkohol, sind nicht verheiratet, haben keine Kinder, essen das gleiche Essen und so weiter. Die Nonnen werden zu Lebzeiten verschiedenen Tests unterzogen, die ihre geistige Leistung zeigen sollen. Nach ihrem Tod wird ihr Gehirn seziert. Das brachte nun aber erstaunliche Ergebnisse.
Einige von den Nonnen waren im Alter geistig total fit gewesen. Die konnten Schach spielen, die konnten ganze Passagen aus der Bibel auswendig. Und nachdem die verstorben waren, hat man im Gehirn eine typische Alzheimer-Pathologie gesehen. Obwohl sie geistig vollkommen fit waren. Das heißt eigentlich, dass wir vielleicht eher unsere Vorstellung der Alzheimer-Pathologie überdenken müssen, als zu überdenken, ob die geistige Bildung irgendwie eine Rolle spielt. Es ist sicherlich so, wenn ein Mensch hochgebildet ist, kann er vielleicht eine Zeit lang die Symptomatik ganz gut kaschieren, ja, weil ihm bestimmte Worte, die er verloren hat, wenn man viel liest, fällt einem ein zweites oder drittes parallel ein. Das geht vielleicht eine Zeit lang gut, aber es ist mit Sicherheit nicht so, dass Menschen mit Abitur oder Akademiker, dass die weniger Alzheimer kriegen als weniger gebildete Menschen. Das stimmt nicht.
Mir fallen jetzt so Begriffe ein wie Gehirnjogging, die uns im Alter fit halten sollen. Geistige Aktivierung, Sprachen lernen, Theater spielen, Musikinstrumente spielen.
Es hilft garantiert, wenn man sich geistig ständig aktiviert im Alter, auch körperlich aktiviert. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass die Pathologie und auch der Gedächtnisschwund in Mäusen zum Beispiel, die Alzheimer bekommen, drastisch gelindert wird, wenn man die Mäuse dazu die Möglichkeit gibt, sich zu bewegen, Sport zu treiben in Anführungsstrichen und Spielzeug zu benutzen, ja, was für die Mäuse eine Intelligenzleistung darstellt. Ja. Das heißt, übertragen auf den Menschen würde das bedeuten, im Alter viel spazieren gehen, viel wandern gehen und sich auf jeden Fall geistig beschäftigen und auf keinen Fall abends vorm Fernseher sitzen und Bier trinken.
Professor Haas selbst sieht so aus, als würde er diesen Rat berücksichtigen. Er ist gerade mal 50 Jahre alt, schlank und wirkt sportlich. Kein Stubenhocker, sondern eher jemand, der die Freizeit gern in der Sonne verbringt. Wie kommt so ein Mensch dazu, sich mit so einer traurigen Krankheit zu beschäftigen?
Ich habe die Antrittsvorlesung des, man kann schon sagen, deutschen Vaters der Alzheimer-Forschung von Konrad Bayreuther damals in Heidelberg gehört, als junger Diplomant. Und ich bin da rausgegangen und habe mir gesagt, also das ist ganz klar das, woran ich arbeite. Ich habe zum ersten Mal in der Vorlesung überhaupt vom Alzheimer gehört. Das war damals noch nicht so das in aller Munde gewesen. Und er hat es sehr schön beschrieben und auch sehr drastisch beschrieben und bildlich. Und ein Bild war eben, dass das Rad der Entwicklung beim alten Menschen, der Alzheimer hat, auf das Stadium eines Neugeborenen zurückgedreht wird. Und das hat mich heftigst fasziniert. Und parallel dazu hat er ja damals das erste und entscheidende Gen kloniert, was für Alzheimer eine Riesenrolle spielt. Und da habe ich halt damals zum ersten Mal auch gesehen, wie man Molekularbiologie auch direkt anwenden kann. Und das war bei mir dann in der Vorlesung die Entscheidung.
Ist diese praktische Verbindung nach wie vor die Faszination für Sie?
Ja, definitiv. Ja, und natürlich auch die harten Nüsse, die man knacken muss, um eine Krankheit zu verstehen. Das ist meiner Meinung nach oft schwieriger als ein typisches physiologisches Problem zu verstehen, weil die funktionieren meistens logisch und Krankheiten funktionieren selten, also wirklich absolut logisch. Und das Schöne allerdings ist auch in unserer Forschung, alle die Entdeckungen, die wir machen, bringen parallel auch die Grundlagenforschung immer wieder weiter. Also wir haben, so paradox es klingt, zum Beispiel zur Embryonalentwicklung ganz massive Beiträge geleistet, mithilfe unserer Alzheimer-Forschung.
Da drängt sich mir dann doch eine Frage auf. Jetzt beschäftigen Sie sich den ganzen Tag mit dieser Krankheit, schon seit vielen, vielen Jahren. Haben Sie selber Angst davor?
Gute Frage. Das verdrängt man eigentlich. Man verdrängt auch natürlich, dass man bestimmte Risikofaktoren relativ leicht nachweisen könnte. In meinem Labor hat es bisher ein Mitarbeiter getan, alle anderen noch nicht, inklusive mir selbst.
Diese Lektion hat er vor vielen Jahren gelernt. Damals stellte er sich nämlich selbst als Versuchskaninchen zur Verfügung. Wir erinnern uns an das, was Professor Haas vor ein paar Minuten erklärt hat. Der massive Nervenzellverlust wird hervorgerufen durch ein Eiweiß, das als Nervengift dient. Und das hat er vor vielen Jahren gesucht.
Letztendlich tragen wir alle in uns, ich nenne es mal eine tickende Zeitbombe, ja, den Mechanismus, der dieser Produktion dieses giftigen Eiweißes unterliegt, den haben wir leider alle. Und das kam für mich damals selbst als eine riesen Überraschung. Ich habe das selbst in den USA gefunden. Da hat keiner erwartet. Wir haben alle natürlich gedacht, dass dieses Gift nur dann produziert wird, wenn man die Krankheit hat. Und wir haben es damals gefunden in einfachsten Zellsystemen. Und ich habe dann auch den Fehler gemacht, im Blut nachzuschauen und im Blut auch bei mir selbst nachzuschauen. Und dann damals auch festgestellt, ups, in meinem Blut ist dieses Gift ja auch vorhanden. Und war natürlich dann entsprechend erschrocken gewesen auch. Und dann haben wir die Studie allerdings erweitert. Ich meine, das war dann zu dem Zeitpunkt ein Patient sozusagen, nämlich ich selbst. Und wir hatten dann ein paar Alzheimer-Patienten mit einbezogen und auch meinen damaligen Chef, einen sehr bekannten Harvard-Professor. Und schnell festgestellt, dass Alzheimer-Patienten, der Harvard-Professor und ich, alle relativ gleiche Mengen hatten von dem Gift. Was wir in der Zwischenzeit wissen, ist, dass das Gift sich marginal verändert. Das konnte man mit den damaligen Techniken gar nicht feststellen. Und dass diese marginalen Veränderungen nachher den Alzheimer ausmachen. Aber der grundlegende Mechanismus, leider Gottes, der ist in uns allen vorhanden und der tickt praktisch von der ersten Stunde des Lebens mit.
Es ist schon eine seltsame Situation. Da kursieren verschiedene Theorien über die Entstehung der Krankheit. Gleichzeitig forscht man schon an der Entwicklung von Medikamenten. Und doch schweifen die Gedanken immer wieder zurück zu dieser einen großen Frage. Wie entsteht Alzheimer nun wirklich?
Tja, wenn man mal ganz ehrlich ist, die wichtigste Frage überhaupt im ganzen Arbeitsgebiet ist, das ist Zellgift, dieses kleine Peptid, dieses kleine Eiweiß, ist das wirklich die Ursache der Erkrankung? Letztendlich nachweisen können wir das nur im Tiermodell, definitiv, klar ist es die Ursache der Erkrankung, genetisch gesehen ist es auch, aber im Menschen nachweisen, dass dem wirklich so ist, können wir nur, wenn wir ein Medikament haben, was die Produktion des Gifts stoppt oder neutralisiert und wir dann einen Effekt sehen auf die Gedächtnisleistung. Und das ist meiner Meinung nach momentan die wirklich drängendste Frage überhaupt.
Dieses Zellgift, von dem er hier spricht, heißt wissenschaftlich übrigens Amyloid-Beta-Peptid, Amyloid abgekürzt.
Bei so vielen offenen Fragen, wo fangen Sie da überhaupt an?
Ja, also wir haben ganz gezielt darauf gesetzt, an den Genen zu arbeiten, die den genetisch vererbten Alzheimer hervorrufen, mit dem klaren Argument, dass Veränderungen diesen Genen eine identische Pathologie hervorrufen, wie im altersabhängigen Parkinson, nur wesentlich schneller. Das heißt, wir haben uns gesagt, die greifen offensichtlich an den entscheidenden Prozessen ein und beschleunigen die dramatisch. Und wenn wir die Funktion dieser Gene verstanden haben, dann werden wir nicht nur den genetisch vererbten Alzheimer verstehen, sondern gleichzeitig auch den Alzheimer, der uns alle trifft. Mhm. Und genau so kam es auch.
Es ist also doch nicht so, dass man völlig im Dunkeln tappt, was diese Krankheit angeht. Es hat sich viel getan in den vergangenen Jahren.
Also ich würde schon sagen, dass wir die grundlegenden Mechanismen dieser genetischen Veränderung weitgehend verstanden haben. Man hat sicherlich noch nicht alle Gene gefunden, aber die wichtigsten auf jeden Fall. Und von denen weiß man schon recht genau, was die eigentlich im Körper machen.
Und die nächsten Schritte sind dann?
Tja, die nächsten Schritte wären natürlich, gegen diese Genfunktionen dann entsprechende Medikamente zu entwickeln. Mhm. Chemische Stoffe, die diese Enzyme zum Beispiel blocken. Das wird gemacht momentan und die werden, wie gesagt, momentan bereits in Patienten auch gecheckt.
Medikamente könnten nun entweder bewirken, dass die Produktion dieses Gifts gestoppt wird oder dass man Antikörper gegen dieses Gift bildet, wie gegen ein Virus, die dieses Gift dann neutralisieren. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, denn
in dem Moment, wo die Krankheit ausgebrochen ist, sind die Nerven schon bereits geschädigt. Und ich glaube nicht, dass wir dann nochmal massive Fortschritte erreichen können. Alles, was man dann erreichen kann, ist, den Patienten auf dem Stadium zu stabilisieren, auf dem er gerade ist. Mit viel Glück. Insofern ist es an sich das allgemeine Ziel, egal welches Medikament man entwickelt, wirklich vorbeugend zu behandeln.
Die Traumvorstellung wäre also eine Art Früherkennungstest. Wenn man schon bei gesunden 40-Jährigen erkennen könnte, ob sie ein erhöhtes Alzheimer-Risiko mit sich herumtragen. Und dann könnte man die Medikamente der Zukunft einsetzen, ohne dass Nervenzellen absterben. Ich muss kurz einschieben, dass Christian Haas im Jahr 2002 mit gerade mal 42 Jahren den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis bekam. Einen Wissenschaftspreis, der mit 2,5 Millionen Euro dotiert ist. Und mit dem Geld kaufte er, ich sage das jetzt mal vereinfacht, Fische. Genauer gesagt Zebrabarben, auch Zebrafische genannt. Die schwimmen jetzt in rund 1000 Aquarien im Keller des Forschungsgebäudes herum. Diese kleinen Zebrafische haben einen gewaltigen Vorteil. Sie sind während der Embryonalentwicklung vollkommen durchsichtig. Auch ihr Gehirn. Das bedeutet, man kann ihnen sozusagen ins Gehirn sehen.
Ich kann hunderte von solchen Embryonen gleichzeitig zuschauen, kann Videoaufnahmen davon machen automatisch, kann zum Beispiel die Embryonen auch verwenden, um bestimmte Medikamente zu testen. Das haben wir auch schon gemacht.
Aber hat ein Fisch nicht ein ganz anderes Gehirn als ihr?
Im Prinzip, ja, natürlich, klar. Deswegen, also man kann natürlich nicht alles im Zebrafisch machen. Andere Leute nehmen noch einfache Organismen, wie einen einfachen Wurm. Ja. Man kann bestimmte Sachen machen. Man muss aber seine Grenzen kennen. Also zum Beispiel Gedächtnistests ist so eine Sache im Fisch. Ja. Da muss man schon vielleicht mal in eine Maus gehen. Aber man kann schon einiges machen. Also gerade wenn es um eine Genfunktion geht, dann ist das oft ein einfacheres System und auch vor allem dramatisch billiger.
Wir postieren uns also am Computer von Christian Haas und er zeigt mir Videoaufnahmen von Fischen.
Das ist praktisch hier das Auge, hä? Das ist das Gehirn, das ist das Rückgrat hier. Mit den einzelnen Nervenfortsätzen, die dann in die Muskeln reinlaufen. Hä? Und das Tier ist also wirklich komplett durchsichtig. Hä?
Die sind aber ganz klein, oder?
Also die sind wenige Millimeter groß in dem Stadium. Hä?
Ah, okay.
Und die kann man alle wunderbar sichtbar machen, farbig markieren und kannst du sehr schnell sehen, wenn so ein Nervenzellfortsatz die hinter den entsprechenden Muskel aktivieren soll, wenn der kaputt ist und nicht mehr richtig auswächst. Ne? Das sieht man sofort. Ne? Mhm. So, was man da jetzt sieht, ist ein Fisch, der ist in Agarose eingebettet, damit er nicht wegschwimmen kann, drüber das Wasser, schön vorgewärmt. Und der Fisch ist jetzt genetisch so manipuliert, dass er den Teil der Alzheimer-Pathologie zeigt. Und man gibt jetzt einen Farbstoff dazu und der Farbstoff kann nur in Zellen eindringen, wenn die Zellen geschädigt sind. Und dann dringt er massiv ein und fängt an zu leuchten. Jetzt schaltet man auf eine andere Farbe um, auf einen roten Kanal. Da sieht man praktisch das Gehirn hier vorne, ja? Das ist die Retina hier, der rote Fleck und das ganze Rückgrat. Ja? Und jetzt gibt man den Farbstoff zu und lässt einfach das Video oder das Mikroskop alle paar Minuten ein Bild machen, über mehrere Stunden hinweg und schaut dann an, ob es irgendwo Zellen gibt, die jetzt anfangen, vielleicht schlecht auszusehen, man sieht das hier sofort, ja. Sie bilden diese komischen Bläschen. Ja. Im selben Augenblick wird der Farbstoff aufgenommen und die Zelle fängt an zu leuchten.
Aha.
Das heißt, auf die Art kann man den neuronalen Zelluntergang wirklich im lebendigen Tier regelrecht verfolgen, ne. Was also früher undenkbar gewesen wäre. Das war das erste Beispiel dazu eigentlich, dass sowas überhaupt jemals ging. Da greift vieles ineinander. Also man ist gentechnisch so weit, dass man Tiere manipulieren kann, wie man es will im Wesentlichen, ne. Von der Physik her ist man so weit, dass man mit Laser so manipulieren kann, dass sie für solche Mikroskope anwendbar sind.
Kommen also viele Stränge gerade zusammen, ja, die Ihnen zugutekommen.
Ja, ja. Okay. Weltweit ist in der ganzen biomedizinischen Forschung so.
Ja.
Ein irrsinniger technologischer Aufbruch.
Okay.
Und da wird sich in den nächsten Jahren sicherlich noch mehr tun.
Genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Oder besser, der Fisch im Aquarium. Das muss uns Professor Haas schon noch mal genauer erklären, was er hier mit den Zebrafischen gemacht hat.
Sie haben jetzt letztes Jahr sehr große Schlagzeilen gemacht durch die Zebrafische, weil Ihnen da was gelungen ist, was vorher noch niemandem gelungen ist. Vielleicht können Sie das noch erklären.
Ja, wir haben den durchsichtigen Embryo dazu benutzt, um mal wirklich zuzuschauen, wie Zellen während des Alzheimers sterben. Das kann man ja normalerweise nur nach dem Tod sich anschauen. Und dann ist es sehr schwierig, daraus Rückschlüsse zu ziehen, welche Zellen überhaupt abgestorben sind, wann die abgestorben sind, wie sie abgestorben sind, was der Mechanismus dahinter ist. Und wir haben den Fisch so genetisch manipuliert, dass er eine bestimmte Pathologieform des Alzheimers nachvollzieht, im ganz, ganz jungen, frühen Stadium. Und dann im durchsichtigen Fisch einen Farbstoff zugegeben, der sterbende Zellen färbt. Das konnte man im Video live verfolgen. Wir haben über Nacht ein Video laufen lassen, über mehrere Stunden, Zeitraffer dann. Und man kann regelrecht sehen, wie in einzelnen Nervenzellen erst ein Licht angeht, die Zelle anschließend regelrecht explodiert und dann das Licht natürlich aus. Und das kann man jetzt natürlich verwenden, um Medikamente zu entwickeln, die genau diesen Prozess inhibieren. Oder auch herauszubekommen, warum die Zellen eigentlich sterben. Was ist der Mechanismus dahinter? Weil der ist nach wie vor vollkommen unklar.
Die Sache erinnert mich ein wenig an meinen Besuch beim Neuroonkologen, also dem Krebsforscher aus einer früheren Tonspurforschung-Folge. Der hatte lebendigen Mäusen ins Gehirn geschaut, um dort die Entwicklung von Metastasen zu sehen. Und auch hier wieder die gleiche Frage. Wann wird es endlich soweit sein? Wann können wir uns gegen Alzheimer impfen lassen oder morgens eine Pille dagegen schlucken? Ob sich Professor Haas festlegt?
Ich glaube, das haben viele meiner Kollegen getan. Und wenn man mal zurückrechnet, dann hätte man wahrscheinlich vor 40 Jahren schon eine Alzheimer-Heilung haben müssen. Und die ist nicht auf dem Markt und die wird auch so schnell nicht auf den Markt kommen. Mhm. Es ist allerdings so, dass man die molekularen Mechanismen der Krankheit so gut verstanden hat in der Zwischenzeit, dass man Medikamente gegen bestimmte Mechanismen entwickeln konnte, die im Tiermodell hervorragend funktionieren und die im Moment auch im Menschen weltweit in zahlreichen klinischen Studien getestet werden. Die klinischen Studien haben ihre Probleme, aber die werden mit Sicherheit irgendwann hoffentlich dazu führen, dass das ein oder andere Medikament funktionieren wird.
Im Gegensatz zu vielen anderen Forschungsgebieten ist in diesem Bereich das Geld nicht knapp. In Großhadern wird ein Forschungszentrum gebaut, das sich ganz der Alzheimer- und Demenzforschung verschreiben wird. Schon jetzt arbeiten an der LMU in München fast 60 Menschen in diesem Gebiet.
Die Summen sind gewaltig, sind rund 60 Millionen Euro, die allein das BMBF oder die Helmholtz-Gemeinschaft momentan direkt für Alzheimer-Forschung und Demenzforschung hergibt, pro Jahr.
Und der Hintergrund ist, nehme ich an, dass man Angst hat, dass man, wenn man das jetzt nicht irgendwie probiert zu erforschen, dass später die Kosten noch viel größer sind, die Betreuungskosten und so weiter bei der alternden Gesellschaft.
Die Kosten werden explodieren, die Patientenzahlen werden ganz dramatisch explodieren. Und wenn man das nicht schafft einzudämmen, bin ich der Meinung, dass eine moderne Gesellschaft damit gar nicht mehr leben kann. Das ist finanziell nicht machbar, das ist organisatorisch nicht mehr machbar. Also wir sollten uns dramatisch beeilen, das Problem in den Griff zu kriegen.
Der Wettlauf mit der Zeit geht also weiter. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Bis dahin, frohes Forschen, wünscht Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.